Es ist wichtig, dass wir immer wieder zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören. Denn wir persönlich brauchen die Ausrichtung auf unseren Heiland Jesus Christus immer wieder aufs Neue. Die Welt richtet uns nicht aus auf das Leben, das sich wirklich lohnt, sondern Gott allein in Christus hilft uns immer wieder auf, daran zu denken, dass wir eine himmlische Heimat haben, dass wir nicht ewig auf dieser Erde bleiben, sondern dass wir ein gesegnetes, herrliches Ziel haben, das wir auch erreichen sollen. Hier werden irdische Ziele erreicht. In diesen Tagen wurden die Meisterschaften der Leichtathleten ausgeführt und man suchte das Ziel zu erreichen, Europameister zu werden. Aber das sind nur irdische Ziele und es vergeht, selbst wenn es ein Glamour dabei gibt von Gold, Silber und Bronze. Aber das uns erreichen sollen, Herrlichkeit, ist viel, viel höher. Und daran werden wir täglich erinnert. Und als ich mit meiner Frau jeden Tag dort las in der Schrift, haben wir auch wieder im Buch Mose, das ganze erste Buch Mose und einen Teil des zweiten gelesen und uns einfach gefreut darüber, wie Gott alles zubereitet hat, um uns zu helfen, uns zu segnen. Von Anfang an ging es nur darum, wie kann der Erretter, der Erlöser in diese Welt kommen, um mich zu erlösen. Jesus Christus. Alles musste ihm dienen. Die Völker mussten dienen. Die Ägypter mussten ihm dienen. Das kleine Israel musste ihm dienen. Es musste heranwachsen und dienen in der Wüste. Musste die Gebote Gottes bekommen, um Licht über sich selbst zu gewinnen. Das Licht über uns selbst ist ja meist unangenehm. Das haben wir nicht so gerne. Denn wenn das Licht Gottes in unser Leben scheint, oh, dann laufen wir lieber weg, verstecken uns im Keller, da wo es vielleicht etwas kühler ist, denn uns wird sehr heiß, heißer als in diesen Tagen, wenn Gott sein Licht in unser Leben scheinen lässt. Denn da ist gar nichts Gutes mehr zu sehen. Da ist Moder, da ist Elend, ja, da ekelt's einen selbst vor der Speise. Wenn wir uns im Lichte Gottes sehen können. Aber das sollte ja nicht so bleiben, dass wir uns nur im Lichte Gottes sehen, sondern die Hand Gottes in Jesus Christus war ausgestreckt, um uns zu erlösen aus diesem elendlichen Zustand. Manche Menschen schauen ja immer nur auf sich, auf ihre Unzulänglichkeiten und dann verzagen sie daran. Gott will, dass wir auf ihn in Jesus Christus schauen und erkennen, dass er alles dafür getan hat, dass wir leben und volle Genüge haben können. Hier schon in der Zeit und dann in Ewigkeit. Jeder Tag, jeder neue Tag soll uns das groß und wichtig machen. Heute, an diesem ersten Tag der Woche, wo wir daran denken, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Am ersten Tag der Woche hat das neue Leben ans Licht gebracht. Und wir dürfen ihm folgen und dürfen dieses neue Leben, je mehr es in uns pulsiert, auch verkünden. In Wort, Werk und Wesen. Wenn es die Christen nicht tun, wer kann es dann tun? Nur wir können es tun, weil wir das Leben aus Gott in Jesus kennen. Heute in dem Predigttext, ich habe den aus dem Neuen Testament genommen, obwohl es auch im Galaterbrief um Gleiches geht. Anlehnend an den Wochenspruch, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Hier soll zunächst ja gesagt werden, Hochmut ist der, der sich selbst heiligen will. Und der selbst gerecht werden will vor Gott. Demütig ist der, der sagt, ich habe nichts zu bringen, alles Herr bist du. Und davon handeln auch diese Berichte in der Schrift. Im Lukas 18 geht es um zwei Beter, die allerdings auf zwei verschiedenen Wegen sich befinden. Gebet ist ja was Gutes und Wichtiges, aber es muss auf dem richtigen Weg geschehen. Es heißt hier, Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten dabei auch die anderen, sagte er dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sprach: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dieses Wort im Wochenspruch wird uns darin deutlich, dass Gott in Jesus Christus uns beschenken will und beschenken muss. Er muss uns beschenken, damit wir leben können. Wir können ihm nichts schenken, soll gesagt werden. Vielleicht hast du das bis zum heutigen Tag gedacht, dass du dich Gott nähern kannst. Gott hat sich dir genähert in Jesus Christus. Und er will, dass du dein Herz auftust und diese Nähe zu dir zulässt. Du kannst dich nicht verändern. Gott kommt dir entgegen. Diese Gabe und dieses Geschenk wird ja in der Schrift auch beschrieben, in Johannes 3, Vers 16. Gott liebte uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, an die, die an diese Gabe glauben, ewiges Leben haben, nicht verloren werden. So sehr hat Gott uns geliebt. Gott will uns beschenken. Jesus Christus gab dieses Gleichnis hier von den zwei Betern, um deutlich zu machen, der eine wird beschenkt, der Demütige. Der Hochmütige, der auch betet, kann nicht beschenkt werden. Er ist ja sich selbst genug. Und liebe Geschwister und Freunde, manchmal ist es so, dass auch wir in so ein Denken hineinkommen. Oh, danke Herr, dass ich dies machen konnte. Danke Herr, dass dies geschehen ist. Du weißt, was ich alles will und tue für dich. Und der Herr sagt: Denke doch daran, was ich für dich getan habe. Dafür solltest du danken. Nicht für das, was du meinst, selber getan zu haben. Gebet ist ja wichtig. Gebet ist wichtig, um diese Gabe Gottes auch in Empfang nehmen zu können. Denn der Tod ist ja der Sünde Bezahlung. Aber die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes, die Gabe ist das ewige Leben in Christus. Und das ewige Leben fängt schon hier an, heute, jetzt, in deinem Herzen, so du Jesus aufgenommen hast und aufnimmst. Zwei Beter beten zugleich an derselben Stelle, in Jerusalem, im Tempel, am Tempel. Aber ein Gebet wird nur angenommen, das andere wird abgelehnt. Gebet ist allerdings der Schlüssel dazu. Und das müssen wir uns auch heute Morgen wieder neu sagen. Der Schlüssel, um etwas von Gott zu empfangen. Wer nicht betet, empfängt nichts. Jakobus schrieb: Ihr bekommt nichts, weil ihr nicht bittet. Jesus sagt: Bittet, so wird euch doch gegeben. Denn wer da bittet, der empfängt. Und als die Jünger sagten einst zu Jesus: Lehre uns beten, sagte er ihnen, was sie beten sollten. Unter anderem auch vier Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Speise du uns. Und vergib uns immer wieder unser Versagen. Vergib uns unsere Schuld. Darum bitten wir. Und wir bitten, dass du uns auch aus dem Bereich der Versuchbarkeit herausnimmst. Und wir bitten auch, dass wir bereit sind auf deine Wiederkunft. Bewahre uns vor dem Bösen. Bitten öffnet das Herz, um beschenkt zu werden. Diese beiden Beter, einer, der in der Bibel zu Hause war, der Pharisäer, und der Zöllner, so nannte man ja überhaupt grundsätzlich Sünder. In dem Falle war es ja auch ein Zöllner, der tatsächlich was mit dem Zoll zu tun hatte. Aber Zöllner waren in den Augen der Israelis immer Betrüger. Sie nahmen mehr, als sie nehmen sollten im Auftrag der römischen Besatzung. Sie waren Steuerhinterzieher, könnte man auch sagen. Solche, die nicht genau mit den Geldern umgingen, die immer mauschelten, wie sie am besten für sich persönlich wegkamen. Diese Leute zogen ja den anderen das Geld aus der Tasche. Und wir kennen das ja auch in unserer Gesellschaft. Was muss alles unternommen werden, damit jeder seine Steuern bezahlt und aus diesen Steuergeldern, abgesehen von dem, was veruntreut wird, aber auch Gutes getan werden kann? Alle Arbeitnehmer müssen doch auch Sozialabgaben geben für sich, aber auch die Steuern, damit anderen geholfen werden kann. Wir denken jetzt auch an die große Trockenheit. Da, wo wir gewesen sind im Norden, ja, sah man alles nur grau und grau und braun, verbrannt. Es gab jetzt in den letzten Tagen einmal einen kurzen Regen, aber ansonsten alles trocken. Die Landwirte standen da und wussten nicht mehr, wie sie ihre Ernte einbringen könnten oder wie sie ihr Vieh ernähren konnten. Sie wissen auch nicht, wie sie die nächste Saat ausstreuen können, wenn sie kein Korn haben. Sie brauchen Hilfe. Hilfe von der Gesellschaft. Jeder muss sein Obolus dazu beitragen, Steuern zahlen, damit ihnen auch ein Ausgleich zum Wohle aller gegeben werden kann. Denn was diese dort arbeiten, das kaufen wir im Geschäft. Und wenn die nichts arbeiten können, können wir auch nichts im Geschäft kaufen. So einfach ist das. Deswegen wurden diese verachtet, die Zöllner, die haben nicht so gehandelt, nur zum eigenen Wohl, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Aber es gab einen Herzensunterschied. Einen Herzensunterschied bei dem einen, der sich in der Bibel auskannte, zu dem anderen, der doch als Betrüger galt. Der eine versuchte, vor Gott anständig dazustehen, die Gebote zu beachten, die in der Bibel aufgezeichnet sind, und meinte, damit Gott gefallen zu können. Aber dieser Betrüger, der hat gemerkt, Betrug bringt nichts. Ich bin nicht glücklich geworden. Er sagte sich, ich brauche Gottes Hilfe, dass ich ein anderer Mensch werde und vor allen Dingen ein Mensch, der Frieden im Herzen hat. Friede und Liebe, Geborgenheit. Denn das Geld, was man angehäuft hat, machte ihn nicht glücklich. Und er ging, so wie dieser Pharisäer, zu einer bestimmten Zeit zum Gebet, zum Tempel. In Israel, dem Volke Israel, waren ja drei Gebetszeiten sehr wichtig. Morgens, wenn die Sonne aufging: Danke, Herr, dass wir heute vor dir und für dich leben können. Wunderbar, du hast uns aus dem Schlaf erwachen lassen. Nachmittag zum drei wurde gebetet. Nach der Mittagspause: O Herr, du bist immer noch da und hilfst uns durch den weiteren Tag. Und abends bei Sonnenuntergang: O Herr, jetzt wird's dunkel. Begleite uns durch die Nacht, wir wollen bei dir bleiben. Dreimal am Tag wurde gebetet. Und in der Mittagszeit um 3 Uhr kamen diese Beter dort zusammen. Man betete meistens ja von zu Hause aus, je nachdem, wo man wohnte, morgens und abends. Aber am Nachmittag, wenn es möglich war, ging man zum Tempel um dort direkt zu beten. Denn das ist die Stätte der Offenbarung des lebendigen Gottes gewesen, in dem die Schechina, die Wolkensäule, sich dort zeigte und die Macht Gottes offenbar wurde. Und es ist diese Stelle, wo auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns geopfert wurde und den Tod überwand. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass genau nachmittags um 3 Johannes und Petrus hinaufgingen zum Gebet, zum Tempel. Und dann trafen sie ja diesen gelähmten Mann. Und sie wollten auch beten und Gott danken dafür, dass die Erlösung am Kreuz für sie entstanden ist. Und darum in dieser Begegnung mit dem Gelähmten konnten sie dann sagen, Jesus, hilf dir. Schau auf ihn, nicht auf deine Knochen, nicht auf deine Beine, die nicht funktionieren. Schau auf ihn. Im Namen Jesu, steh auf. Und er stand auf und er konnte gehen. Er hat von sich selber weggesehen, ja. Also das Gebet um 3 Uhr war ein ganz besonderes. Auch Jesus Christus hat am Kreuz um 3 Uhr nachmittags gebetet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist vollbracht. Am Nachmittag betete er, das rief er das aus und setzte somit die Hilfe des himmlischen Vaters für alle Menschen frei. In diesem Gleichnis, das Jesus aufzeigt, auch im Blick auf dieses Gebet des Pharisäers, sollte deutlich werden, obwohl er vielleicht besser als der Zöllner in der Bibel lesen konnte, hatte er überhaupt keinen Vorteil. Religiosität schenkt keinen Vorteil. Geistliche Übungen bringen nicht näher zu Gott. Der Pharisäer, wenn ihr mitgehört habt, zählte nur seine guten Taten auf. Seine vermeintlich guten Taten. Augenscheinlich hatte er überhaupt keine schlechten, für die er Buße tun müsste. Er lobte auch nicht Gott über dessen guten Taten, sondern nur über seine eigenen. Er fastete 2-mal in der Woche sogar. Und er ist treu im Zehnten geben von allem, was er einnimmt. Tja, da muss doch Gott hinhören und muss ihn doch segnen. Und er war dankbar dafür, dass er nicht so schlecht ist wie andere Leute. Und ich denke, liebe Geschwister und Freunde, das sind ja auch Gedanken, die uns manchmal auch hier beschleichen können, in unserer Stadt, in unserem Land. So schlecht wie die Flüchtlinge, wie die Einwanderer, sind wir doch nicht. Die sind schlecht. Sie machen hier alles unordentlich, bringen alles durcheinander. Ich doch nicht. Ja, wir betrachten uns nur vor den Menschen. Betrachten wir uns aber vor Gott, haben wir keinen Vorteil. Vielleicht durchleuchtet von Gottes Geist, sehen wir viel schlechter aus als die, die in unseren Augen schlecht aussehen. Ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen, die Räuber, Betrüger, die Ehebrecher oder auch dieser Zöllner, der da auch betet. Aber Jesus Christus hatte ja auch in der Bergpredigt schon deutlich gemacht. Es geht nicht nur um die sichtbare Tat, die ein anderer erkennen kann, die falsch sein kann vor Gott und vor den Menschen, sondern es geht um unser Inwendiges. Was denkst du? Was empfindest du? In der Bergpredigt heißt es ja auch, da steht ja geschrieben, sagt der Herr Jesus, dass du dem Gericht anheimfällst, wenn du jemanden tötest. Aber ich sage dir, wenn du zu dem Nächsten, deinem Bruder, sagst Rache, du Hohlkopf oder du Narr, dann ist es schon gänzlich aus mit dir. Wenn du schon schlecht über ihn denkst, dann hast du ihn eigentlich schon getötet. Du bist also ein Mörder. Ja, ich habe doch mit der Hand niemand getötet. Oder eben das andere, Jesus sagt, es steht doch geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich sage dir, wenn du eine Frau ansiehst, ihrer zu begehren, hast du die Ehe schon gebrochen in deinem Herzen. Also es geht um viel mehr. Es geht nicht nur bei dem Pharisäer, ging es jetzt nur um die äußeren Handlungen. Er hat gar nicht erkannt, wer er innerlich ist. Und dass er in seinem Gebet eigentlich ja schon zum Ausdruck bringt, dass er völlig neben der Spur ist. Er ist auf dem breiten Weg. Jesus nennt ja einmal die zwei Wege. Der schmale Weg, der ins Himmelreich führt. Da sind wenige, die darauf gehen. Und den breiten Weg, wo viele drauf gehen, auch Beter gehen drauf. Die aber nur sich selbst loben und nicht ihr Leben hingeben in die Hand des lebendigen Gottes. Jesus Christus wollte hier deutlich machen in dem Gleichnis, alle brauchen das Geschenk des himmlischen Vaters, der Vergebung der Schuld. Niemand ist so gerecht, dass er ohne Erlösung von seiner Schuld durch das Opfer Jesu auf Golgatha auskommen könnte und vor Gott stehen kann. Aber zugleich niemand, und das ist im Blick auch auf den Zöllner gesagt, ist so schlecht, dass ihm nicht geholfen werden könnte. Auch das ist der Trost Gottes. Niemand ist so schlecht. Vielleicht ist einer unter uns, der sagt, ach, was ich alles verzapft habe und ich bin so elendig, ich kann gar nicht zu Gott kommen. Doch, du kannst zu Gott kommen. Niemand ist so schlecht kannst du gar nicht sein, dass dir nicht geholfen werden könnte. Alle sind allerdings vor Gott schuldig. Alle müssen Beschenkte sein. Niemand kann sich in ein besseres Licht stellen, das vielleicht Gott gefallen sollte. So lesen wir ja auch das Zitat aus den Psalmen in Römer 3. Das möchte ich uns da diesbezüglich mal noch vorstellen. Römer 3, Abvers 9, da heißt es ja, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind doch alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, schon im Psalm 14 wurde das gesagt. Und da reihen wir uns mit ein und sagen, ja, Herr, du hast recht. Ich bin auch nicht würdig, vor dir zu stehen, wenn du mich nicht beschenkst. Ich brauche das Geschenk deiner Vergebung. In Johannes 10 sagt der Jesus ja, ich bin doch die Tür. Du musst durch mich eingehen. Wenn jemand durch mich eingeht, dann wird er selig werden. Und er wird versorgt werden. Hier geht es ja um Hirte und Schafen. Er wird eine sichere Weide finden. Durch mich musst du eingehen. Mit mir gemeinsam auf dem Weg gehen. Und dann wirst du auch versorgt werden. An Leib, Seele und Geist. Gott hat es versprochen. Wie er das macht, wissen wir oft nicht. Aber dass er das tut, das haben wir doch schon vielfältig erlebt und dürfen es auch erleben. Denn Jesus sagt auch, ich bin doch nur gekommen für die Sünder. Sünder selig zu machen, nicht für die Gerechten. Vergebung ist also möglich. In diesem Gleichnis der zwei Beter zeigte der Herr, dass da, wo nichts zu hoffen ist, doch Hoffnung aufblühen kann. Der Pharisäer sagt, danke Herr, dass ich nicht so bin wie der. Jesus sagt, der aber ist gerechtfertigt. Er geht gerechtfertigt nach Hause, der sich als Sünder erkannt und bekannt hat, du aber nicht. Hoffnung ist für Hoffnungslose da. Wenn die Sünde gleich blutrot ist, so durfte der Prophet Jesaja das schon ausrufen. Im ersten Kapitel, dann soll sie doch schneeweiß werden. Wir können uns das gar nicht vorstellen, liebe Geschwister. Wie oft begehen wir Fehler und haben ein schlechtes Gewissen und denken, wie können wir davon frei werden? Da habe ich doch schon wieder das verzapft und jenes getan. Ja, selbst wenn die Sünde blutrot ist, sie soll schneeweiß werden. Schneeweiß. Das heißt, überhaupt kein Flecken und Runzel in deinem Leben. Durch Gottes Zuwendung, nicht durch deine Taten, nicht durch Taten anderer Menschen, sondern allein durch Gott in Jesus Christus. Wer seine Schuld bekennt, empfängt Gnade der Vergebung. Der Demütige vor Gott darf aus täglicher Vergebung leben. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und der Hochmütige, er verachtet den anderen. Er macht einen großen Unterschied. Alle Menschen sind gleich. Ich habe einen Satz gehört, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, im Blick auf diese Europameisterschaft, die Einzelnen, die dort mitwirken. Wo liegt dort ein Unterschied? Jemand sagte dann, ach, weißt du, wenn die unter der Dusche sind, sind die alle gleich. Alle gleich. Da gibt es gar keine Unterschiede. So ist es. Vor Gott sind alle gleich. Ob da nun jemand Regierungschef ist oder jemand Straßenfeger ist, das spielt doch keine Rolle. Das sind ja nur äußere Akzente. Vor Gott sind alle gleich. Darum soll keiner den anderen verachten, sondern erkennen, dass so wie er Gottes Zuwendung für sich braucht in Christus, braucht der andere das auch. Hochmut blockiert das richtige Handeln. Das richtige Handeln am Nächsten. Jesus Christus war demütig. Darum diente er uns allen. Er tat das Richtige an uns. Er war nicht hochmütig. Er zeigte nicht mit dem Finger auf uns und sagte nicht, Wolfgang, schau mal, wie schlecht du bist. Ich wende mich mal zum anderen. Nein, er war demütig. Er diente dem einen genauso wie dem anderen. Er nannte Judas seinen Freund. Mein Freund, warum bist du gekommen, ja, mich zu verraten? Mein Freund. Er sagte zu Petrus, ja, du wirst mich ja verleugnen. Aber als dann Petrus tatsächlich ihn verleugnete und die Blicke sich trafen, ach ja, Petrus, ich hab dich auch lieb. Und viele andere, so steht es in der Schrift, auch bei diesem reichen Jüngling, der dort kam, was muss ich denn noch tun, damit ich selig werde? Ja, ja, du musst dich mir anschließen, musst dich selber aufgeben und mit mir gehen. Ach ja, er war reich, er sollte nun alles verlassen. Und dann steht dort dieser kleine Vers und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Wunderbar. Er hätte sich jetzt aufregen können und sagen, das ist ja unverschämt. Ne? Ich biete ihm nun mal hier einen guten Weg an und er hängt immer noch an seinem Gelde. Er sah ihn an und liebte ihn. Jesus von Herzen, demütig. Und da sollen wir auch mit hineingezogen werden, damit wir uns nicht blockieren für die guten Taten, die Gott in uns und durch uns wirken möchte. Wir könnten da einige Beispiele auch aus dem Alten Testament anführen, wie zum Beispiel bei Saul, wie war er doch so gesegnet, der erste König in Israel. Er bekam den Heiligen Geist, aber dann wurde er selbstständig, eigenständig, eigenwillig und verlor schlussendlich alles. Er sagte ja, tat aber nicht, was Gott von ihm forderte. Demut macht handlungsfähig. Paulus, wir kennen ja diese Geschichte des Heidenapostels, in welcher Rage er unterwegs war, um die angeblichen Götzendiener, die Christen, zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen und sogar dem Tod zu überantworten. Er schrieb über sich in 1. Timotheus 1, 15, ich bin der Vornehmste unter allen Sünden, ich bin der Schlechteste. So schlecht wie ich könnt ihr gar nicht gewesen sein und sein, sagt er. Aber mir ist Gnade widerfahren. Mir ist Gottes Barmherzigkeit widerfahren. Ich war so schlecht. Ich verfolgte die Gemeinde Jesu. Und bevor er sehend wurde, tat er genau das Richtige. Denn der Ananias wurde zu ihm gesandt, geh hin zu dem Saulus und rede mit ihm. Ananias hatte ja zunächst Furcht und sagte, ja, Herr, du weißt doch, er verfolgt uns. Und jetzt soll ich zu ihm hingehen. Ja, ja, er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Siehe, was tut er? Der betet jetzt. Und zwar in einer Haltung, die er vorher nicht hatte. In einer Haltung der Kapitulation über seine eigenen Werke. So betet er. Gehe hin. Ich will ihn zu einem Segenswerkzeug machen. Aus diesem Sünder, wo Paulus sagt, ich bin der Vornehmste unter allen Sündern, wurde ein Verkündiger der Gnade Gottes, ein demütiger Verkündiger. Vorher hieß er Saul der Erhabene und nachher Paulus der Kleine, der Geringe. Ach ja, wir wollen doch viel kleiner und geringer werden. Auch in unseren Augen, wie es David einmal sagte, als er beschimpft worden ist von seiner Frau. Ja, wie tanzt du denn da vor der Bundeslade? Ach, ich will noch viel geringer werden in meinen Augen. Ich will viel kleiner werden. Denn Jesus Christus, und so sollen wir täglich sagen, er soll groß sein in uns. Ich habe in einem Lied gelesen, was ich auch früher mal gesungen habe, von einem George Beverly Shea. Er schrieb einfach, und wenn ich den Text lese, dann bin ich davon überzeugt, dass er es aus dem eigenen Herzen schrieb, aus dem eigenen Leben der Erfahrung und sagte, ich liebe nur Jesus, nicht Güter und Geld. Ich liebe nur ihn, nicht den Reichtum der Welt. Ich liebe nur Jesus, nicht Häuser und Land. Ich liebe nur ihn, dessen lieb mich fand. Und in der zweiten Strophe, ich liebe nur Jesus, nicht Menschenlob. Ich liebe nur ihn, der mich hoch erhob. Ich liebe nur Jesus, nicht Ehre der Welt. Ich liebe nur ihn, dessen Gnad mich hält. Und die dritte Strophe, ich liebe nur Jesus, der freundlich regiert. Ich liebe nur ihn, dessen Treue mich führt. Ich liebe nur Jesus, dess Freude mich füllt. Ich liebe nur ihn, der die Seele stillt. Und im Refrain heißt es immer wieder, will nicht König sein über große Macht und gelegt in Sündenbann. Ich liebe nur Jesus, nur ihn allein. Weil die Welt nichts geben kann. Ein wirkliches Lied aus dem Herzen gesprochen und gesungen. Und das soll auch uns ganz neu bewegen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, die da sagen, ich liebe nur ihn, nur Jesus allein, denen soll Gnade widerfahren. Im Galaterbrief zum parallelen Predigtext heute sagt der Apostel Paulus ja auch in Galater 2, Vers 20, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Nicht, was ich für wahr halte, nicht, was ich für richtig halte, sondern was er für wahr hält und er ist die Wahrheit. Und was er für richtig hält, merken wir, wie wichtig unser Gebet dabei ist. Dass wir immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Nicht, Herr, ich habe mir vorgenommen, das zu tun und nun segne mich darin. Ich persönlich habe auch solche Anliegen, wo ich nicht weiß, wie ich handeln soll. Aber es ist und bleibt auch jetzt im Urlaub mir ein Gebetsanliegen, zu erfahren, was Gott in Jesus will. Denn nur dann bin ich gesichert, weil ich weiß, auf seinen Wegen ist er der Segnende. Er ist immer dabei. Er hilft weiter, auch wenn ich vielleicht mich gar nicht so fühle, als ob ich weiterkomme. Er hilft weiter. Alles, was wir in der Nachfolge Jesu tun, soll in der demütigen Abhängigkeit von ihm getan werden. So bleiben wir in seiner Gegenwart und schöpfen aus seiner Gnade die Kraft, die wir brauchen. Der Friede Gottes breitet sich in unserem Herzen aus. Ja, wir werden dann auch bereit sein auf Tag und Stunde des Rufes aus dieser Welt. Viele auch um uns herum sind bereits schon gerufen worden. Vielleicht bist du der Nächste. Aber bereit sollst du sein darauf. Dich nicht fürchten vor diesem Tag, sondern freudig deinem Herrn entgegengehen. Sei demütig. Danke ihm, dass er dich angenommen hat. Ich möchte uns zum Schluss noch mal etwas von dem Oswald Chambers lesen, der mit darauf eingeht, dass wenn wir uns Jesus ganz hingegeben haben, sind wir auch bereit, dem Nächsten so zu dienen, wie es nötig ist. Er sagt Folgendes: Die Freude, sich verschenken zu können wir nur kennenlernen, wenn wir uns in allen Bereichen bis ins Kleinste Gott zur Verfügung stellen. Aber sich selbst aufzugeben, ist ja allerdings die schwerste Forderung, die an einen Menschen gestellt werden kann. Manchmal versuchen wir dann Bedingungen zu stellen und zu sagen, du kannst ja über mich verfügen, wenn dies oder jenes geschieht. Oder wir versuchen eine Annäherung und sagen, ja, ich muss wohl mein Leben Gott widmen. Es geht ja wohl nicht anders. Beide Wege lösen niemals Freude aus. Aber sobald wir uns wirklich ganz Gott ausliefern und uns Jesus zur Verfügung stellen, gibt uns der Heilige Geist etwas von seiner Freude. Das höchste Ziel dieses Sich-Verschenkens ist es, unser ganzes Leben Jesus, unserem Freund, zu geben. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, wird gerade das unser größter Wunsch. Dann kommt uns gar kein Gedanke mehr, was wir für Gott tun können, an Opfer, oder es ist ein Opfer, wenn wir ihm folgen. Denn sich zu verschenken ist für den Heiligen Geist der höchste Ausdruck der Liebe. Achte also darauf, dass deine natürlichen Wünsche dich nicht daran hindern, in der Liebe vor Gott zu bleiben. Es gibt eine grausame Art, die menschliche Liebe zu töten. Wir bauen die Liebe auf unseren natürlichen Wünsche auf. Und weil diese nicht voll erfüllt werden, schlägt sie in Ablehnung um. Aber für einen Christen zählt der Wunsch, mit Jesus, seinem Herrn, eins zu werden. Liebe zu Gott ist nichts Emotionales und schon gar nicht Sentimentales. Unsere Freundschaft mit Jesus gründet sich auf das neue Wesen, das er in uns geschaffen hat. Dieses Wesen hat keine Ähnlichkeit mit unserem alten Wesen und hängt auch nicht daran, sondern nur am Wesen Gottes. Es ist vollkommen demütig, frei von Sünde und gehört ganz Gott. Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Darum sagte Jesus am Ende dieses Gleichnisses: Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Der Pharisäer blieb in seinem Elend stecken. Und wir hoffen, dass er vielleicht doch noch zurechtgefunden hat. Demütig sein vor Gott, das hilft uns, egal in welcher Situation wir sind. Bete, sei demütig und du wirst beschenkt. Amen.